Wer sind eigentlich eure Hosts und wie ernähren die sich so? Das erfahrt ihr heute in der allerersten Folge von Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Food-Podcast Iss. Ernährungswissen mit Biss. Endlich ist es soweit. Ich wurde ja immer gefragt, wann geht's endlich los mit einem neuen Podcast. Heute ist die erste Folge und wir machen eine gnadenlos ehrlich Folge zusammen mit der lieben Antonina Müller. Wir sitzen nämlich hier in einem Weinkeller. Normalerweise müsste hier eine Flasche Champagner stehen, weil es unsere erste Folge ist. Aber es steht hier Wasser, wie sich das gehört. Ich trinke ja keinen Alkohol. Also nochmal kurz, um das euch zu erklären, wie wir das jetzt irgendwie so planen, warum die Antonina dabei ist. Also ich versuche Ernährungstrends einzuordnen. Ich mache sozusagen reinen Tisch. Ich gehe Ernährungsmythen auf den Grund, spreche über Lebensmittel, versuche so halbgares Wissen, Klarheit da reinzubringen. Also von Ozempic über Zimt bis zum Abwinken. Was ist eigentlich richtig, was ist falsch? Und außerdem ändern sich ja auch immer so die Ernährungsempfehlungen. Und deshalb bin ich da. Aber zur Ernährungswissenschaft gehört letzten Endes auch ein gutes Essen. Dafür braucht es viele gute Zutaten. Und deshalb habe ich die liebe Spitzenköchin Antonina Müller mit dazu geholt.
Hallihallo. Da freue ich mich. Jetzt darf ich mich vorstellen. Ich freue mich riesig, dass ich heute bei dir sein darf. Und dieser Podcast, der wird einfach richtig, richtig gut. Weil du bringst alles mit, was man wissen muss. Und ich zeige dir, wie es super schnell geht. Und du kannst es einfach so einfach daheim nachkochen. Weil jeder denkt immer, ja, du musst so viel einkaufen, du brauchst so viel Wissen. Und wir machen es einfach super cool, super einfach und super lecker und dazu noch gesund. Und das ist einfach...
Man muss vielleicht noch mal kurz erklären, wie es uns zusammengespült hat. Also wir haben fürs ARD Buffet, da haben wir uns kennengelernt.
Und in der letzten Sendung, glaube ich sogar.
In der letzten Sendung und haben dann festgestellt, dass wir eigentlich beide hier in der Umgebung wohnen, also im Aschaffenburger Raum. Ich wohne jetzt wieder hier, ich bin von Hamburg zurückgezogen in den Raum hier. Und ganz nebenbei, wir machen auch noch fürs Sat.1 Frühstücksfernsehen Husch, Husch ins Körbchen zusammen. Ja. Das ist eine Rubrik, die ich mir da überlegt habe. Und da sprechen wir über ein Lebensmittel und versuchen da das Maximale an Gesundheit rauszuholen und auch das Maximale Leckeres. An Geschmack. Ja, und das stimmt. Ist eigentlich der Grund, warum es uns so zusammengespült hat.
Das und quasi funktioniert wie so, so gut.
Das ist eine Rezeptur, die ganz gut funktioniert hat. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich mache jetzt keinen Podcast alleine, sondern wir machen Gott sei Dank. Das ist echt ein Biest. Sondern wir machen einen Podcast zusammen. Und die erste Folge, da wollen wir ein bisschen was voneinander wissen, wollen euch ein bisschen was von uns erzählen. Wer sind wir überhaupt? Und vielleicht fängst du einfach mal an. Antonina, von mir gibt es ja schon ein bisschen was irgendwie so in der Podcast-Welt.
Das stimmt.
Aber wer du überhaupt bist, was du überhaupt schon gemacht hast. Du bist Anfang 30, du bist totaler Wirbelwind und ich war ganz fasziniert irgendwie so von deiner Vita. Wie schafft man das eigentlich? Ich weiß nicht, du bist Anfang 30?
Mitte 30, aber das ist sehr lieb, dass du sagst Anfang 30.
Naja, da würde ich noch abrunden.
Irgendwie so ist es gut, ja, 35 geht noch
runter. Aber was hast du schon alles gemacht? Das musst du vielleicht unseren Zuhörern
nochmal erzählen. Ja, ich habe ganz früh angefangen mit meiner Lehre, ganz normal, nach der Realschule, weil ich wollte auch nie Koch werden. Also jeder Koch sagt immer, oh, ich wollte immer Koch werden, schon mit 4 und das ist bei mir wirklich nicht so. Ich wollte einfach Koch werden, weil ich reisen wollte. Ich wollte immer ins Ausland, ich wollte immer weg. Also nicht, dass ich es nicht schlecht, also dass ich schlecht daheim hatte, wirklich gut, aber ich wollte immer die Welt sehen. Und dann, ja, bin ich nach Bad Wörishofen gekommen, die haben mich angestellt, war ein 5-Sterne-Hotel, hatte eine super gute Ausbildung, das muss ich ehrlich sagen. Danke nochmal an meinen Chef, der es hört wahrscheinlich heute auch noch mit zu.
Wie viele Jahre ist das her?
2006, dass ich wirklich, ja, ist wirklich schon ein Stück her. Ja. Und das ist eigentlich traurig. Aber in der Zeit sind wirklich viele tolle Sachen auch passiert. Und ja, ich bin danach in die Schweiz, war da auch in 2 super Restaurants, in 2 super schönen Hotels, auch mit die besten, glaube ich, von der Welt.
Also soweit ich weiß, warst du sogar
das stimmt, Dolder. Ich war im Dolder Grand in Zürich.
Zu einer Zeit das Beste der Welt.
Es war das Beste der Welt in dem Moment. Und es war natürlich, ich bin aus der Ausbildung gekommen. Für mich war das die große Welt schon, die Schweiz. Ich bin da reingekommen. Das Hotel hat 500 Mitarbeiter gehabt. Ich bin da reingelaufen und das war so wow. Ne? Und ich habe echt viel gelernt. Und ja, die Schweiz ist auch schön. Ja,
darf ich eine kurze Geschichte erzählen?
Ja,
zum Grand Hotel Dolder. Das hat jetzt mit Ernährung wenig zu tun.
Aber du warst
zur gleichen Zeit das stimmt. Damals eingeladen von so einem Beauty. Ich war damals Redakteur bei Fit for Fun und ich war eingeladen zu so einem Beauty-Event von einer Parfümfirma Und ich wollte unbedingt, weil es damals hieß, dieses Grand Hotel Dollar hat den besten Wellnessbereich der Welt. Und ich bin da reinmarschiert, natürlich nackt, habe mich da hingesetzt. Und dann kam der Bademeister, Saunameister. Ah, es ist ein internationaler Badebereich. Es geht hier nur mit Badehose. Hatte ich natürlich nicht dabei. Ich war nur eine Nacht da. Und dann hat er aber gesagt, nee, gehen Sie mal vor in die Boutique und da können Sie sich eine Badehose kaufen. Ich bin in diese Boutique. Und dann die billigste Badehose kostete irgendwie 250, ja. 280 Schweizer Franken. Und ich war damals also nicht gut betucht, also ich war Redakteur, normaler Redakteur. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich hier, ich komme hier nie mehr her, kaufe ich mir also diese Badehose. Habe mir für 280 Euro diese Schweizer Franken diese Badehose gekauft. Lauf zurück, setz mich in die Sauna und da sitzen also 25 Asiaten in der gleichen türkisfarbenen Badehose. Die müssen ein Vermögen gemacht haben.
Ja, das glaube ich auch.
Dolder, dass das ein internationaler Badebereich war. Hat ja nichts mit Ernährung zu tun.
Alles gut. Rande. Aber es ist auf jeden Fall eine lustige Geschichte, dass wir uns da schon gesehen haben eigentlich, ohne dass wir es wussten.
Das kann tatsächlich sein.
Ja, das ist eigentlich schön.
Dass uns dann irgendwie Jahre später zusammenführt.
Danach bin ich nach Luzern, war da auch in einem schönen Hotel, auch Restaurant à la carte, Chesper hieß es, auch Vierwaldstätter See, direkt Palace. War auch super schön und dann kam, ja gut, dann habe ich noch meinen Diätkoch gemacht, dass ich noch an alles dran denke. Und dann kam der Anruf. Dann hat's,
passt übrigens auch super gut.
Ja, das stimmt, ja.
Darf.
Das also habe ich dir heute auch erst erzählt, glaube ich.
Ja, ich habe das schon oder gelesen schon auch vorher so, okay. Und habe das auch schon erfahren. Das, also Diätkoch heißt nicht, dass man jetzt für Diäten irgendwie
genau, das ist ganz
oder
wichtig.
Zum Gewichtsmanagement, genau, sondern
für Krankheiten.
Ja, genau. Genau. Das für verschiedene Krankheitsbilder.
Bei Gicht, bei Zucker und ja, genau. Es gibt wirklich viel und es ist auch... Mit Ernährung kannst du so viel machen, nur ganz viele wissen das eben nicht.
Also das ist eine ganz tolle Ergänzung, finde ich. Und das merkt man dir auch an, dass du da immer auch mit auf die Gesundheit achtest, einen Gesundheitsaspekt mit dabei hast und nicht ausschließlich. Das war immer so ein Gedanke, das heißt immer nur, oh, es schmeckt lecker, aber es ist irgendwie, die Gesundheit spielt in der Rezeptzubereitung aber eigentlich weniger eine Rolle. So.
Ja, eigentlich nicht, aber heutzutage schon. Ich finde, auf das kannst du einfach gar nicht mehr verzichten. Gerade ich habe auch zwei kleine Kinder und es ist so schade, wenn du denkst, okay, du machst jetzt immer nur eine Tüte auf und haust dir irgendwas hin und das will ich einfach nicht. Und du musst es nicht. Du kannst so einfach kochen mit so einfachen Mitteln, brauchst gar nicht viel und hast immer was Schönes auf dem Tisch.
Aber du, es gibt ja noch viele, viele weitere Stationen, die du irgendwie so gemacht hast. Also vielleicht machst du einfach Dollar. Das ist schon mal das beste Hotel der Welt. Mehr geht eigentlich nicht.
Mehr geht nicht.
Da warst du?
Genau. Also
drei Jahre?
Genau, nee, gar nicht so lang. 1,5 Jahre. Danach bin ich dann noch nach Luzern. Palace, auch Jungfrau Kollektion, ist auch eins. Ja, ein super Hotel gewesen.
Ist auch nicht so schlecht.
Ist nicht so schlecht. Ja, danach mein Diätkoch und danach kam wirklich der Anruf, so wie ich mit dir heute sitze, ob ich nicht Lust hätte, in die Karibik zu gehen. Pff, gut, ich hatte nichts zu verlieren. Ich habe gedacht, okay, was soll ich? Ja, ich kann zwar kein Spanisch, aber ja gut, aber das war genau das, warum wollte ich Koch werden. Auf das habe ich eigentlich gewartet und dann war es halt einfach. Ich musste mich nicht bewerben. Ich hatte eine Station. Und dann bin ich wirklich eine Woche später, glaube ich, in den Flieger gestiegen, habe meine Wohnung gekündigt, alles verkauft, zack. Ja, und dann bin ich geflogen und dann war ich dort und dachte mir, wow, okay, wo bin ich jetzt? Ne? Jetzt bin ich wirklich in einem Drittweltland, das muss man wirklich auch so sagen, weil ich war in der Schweiz, da war wirklich alles, du hast alles in der Schweiz. Dir geht's wirklich gut, guter Lebensstandard, das wäre gelogen, wenn nicht.
Sieht man überhaupt was als Köchin, außer
ja, definitiv.
Küche und...
Das ist eine gute Frage, wirklich, Achim, wir waren da, also ich war da ganz allein, ich kannte jemanden, die Besitzer waren zwei Schweizer, da bin ich hingekommen und ja, in der Nacht hat mich ein Taxifahrer sehr skurril abgeholt, wenn ich ganz ehrlich bin und die erste Nacht war wirklich Horror. Also da habe ich mir echt gedacht, oh Gott, Antonina, was hast du wieder gemacht? Alle haben es dir gesagt, ne?
Wie alt warst du da?
Ja, da war ich 23 Jahre alt und bin ich runter, aber meine Eltern sind auch, meine Eltern sind Musiker, die haben nie gesagt, mach das nicht, sondern wirklich immer, ja, geh, mach. Und die haben mich auch nie gehindert. Und da bin ich echt super dankbar dafür, muss ich ehrlich sagen. Ja, und dann bin ich in einem Fischerdorf gewesen, ganz klein. Und ja.
Ich muss es mal genau erklären. Also ja. Du hast einen Anruf gekriegt von einem Headhunter oder so.
Genau, Bekannter. Der war da unten auch schon, der hat gekocht. Mhm. Der war da unten Küchenchef und der hat gesagt, du hör mal zu, wir haben schon in der Schweiz zusammen gearbeitet. Jetzt komm runter, ich brauche jemanden für eine Saison. Mhm. So. Dann dachte ich mir, ja, eine Saison, ganz einfach, ne? Da gehe ich runter, wer braucht schon Spanisch, wer braucht schon irgendwas, ich schaffe das schon irgendwie. Und so bin ich auch und so funktioniert es auch. Aber du siehst, ich bin dann runtergeflogen und dann war ich dort. Und wirklich den ersten Monat dachte ich so, pff, okay, was hast du gemacht? Gell?
Warum?
Das war, ja, weil das natürlich schon, ich bin jemand, der redet gern, du kennst mich, ich will mich irgendwie mitteilen. Und wenn du die Sprache nicht sprichst in einem Land, dann ist es echt schwer. Und gerade in Südamerika ist es wirklich so, die Leute kommen, hola chica, ¿cómo está? Und reden den ganzen Tag mit dir, gar nicht negativ, sondern positiv. Und das ist ja was, was mir auch Spaß macht. Aber ich war da und konnte einfach nicht sagen, ich so, hola, hi, ich bin's. Ja, und dann habe ich aber super schnell Spanisch gelernt. Innerhalb von 3 Monaten konnte ich echt gut Spanisch und habe mich dann echt super eingelebt.
Das heißt, du musst da eine Küche, du warst Küchenchefin.
Genau, und dann bin ich Küchenchefin dort geworden. Wir hatten eine Konditorei, eine französische. Die Leute sind da voll drauf abgefahren. Lebkuchen, Sauerteigbrot, Croissants. Wir haben alles selber gemacht, nee, ehrlich.
Ich kann mir vorstellen, in der Karibik, Lebkuchen, Sauerteigbrot.
Ja, aber wir hatten viele Auswanderer dort, ne, oder einheimische Residenten. Und die haben das natürlich super gefeiert. Hefezopf, jeden Sonntag. Die sind extra gekommen, haben gedacht, oh, endlich gibt's wieder einen Hefezopf hier. Und das gibt's ja da unten nicht. Makarons zum Beispiel. Und das Ganze, es war wirklich, wir hatten eine riesen Theke. Wir hatten eine riesen Auswahl. Und es war echt mega. Du merkst, wenn ich über die Karibik rede, ist es für mich so wie auch zu Hause, ehrlich, weil ich habe mich da
bist du da nicht eingetaucht so in diese karibische Küche oder hast du da?
Also natürlich, aber so wie meine Küche auch ist, die ist ja euroasiatisch angehaucht durch das, wie ich einfach meinen Stil gefunden habe und so ist es mit dem Karibischen auch gegangen, die Lebensmittel da. Ich habe jeden Tag frischen Fisch bekommen, das gibt's ja hier gar nicht. Ne? Der Fischer kam mit so einem Boot und kam und sagt, hey Antonina, was magst du heute? Ich habe hier einen Thunfisch, einen Pulpo, ah ja, Dorade gibt's ich heute nicht, heute gibt's halt eine Languste. Und bringt 5 Stück, ne? Und das gibt's halt. Und wenn es nicht gibt, gibt es nicht. Und da musst du da draus was machen. Aber es gab auch Kaiserschmarrn auf der Karte, weil die Leute fanden das mega. Das Coolste fand ich eigentlich, sie kamen dann bei mir so vorbei und ich hatte wirklich einen Herd mit Induktion, was da unten ja wirklich skurril ist, ja. Das ist wirklich ein sehr armes Land auch, ja. Und dann kamen die Köche auch von außerhalb und kamen immer, ah, sie zaubert. Guck mal, die kann ihre Hand auf diese, sie kocht und dann kann sie ihre Hand auf die Platte legen, ne, weil es eben mit Induktion ging. Und das waren halt so Momente, ja, war schön einfach, ja.
Du warst dann 7 Jahre weg.
Also nicht nur am Stück. Ich bin da auch nach einer Zeit gependelt, weil meine Schwester hat Kinder gekriegt. Und das war so für mich der Moment, oh, ich komme wieder nach Deutschland, ich arbeite auch hier. Und dann bin ich halt gependelt, alle 3 Monate Deutschland, Karibik. Und dann war es aber für mich auch der Moment, wo ich sage, okay, das ist ganz schön viel. 2 Jobs. Ich habe in Deutschland auch gearbeitet. Und dann war es auch ganz schön viel. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Und so bin ich tatsächlich hier in Aschaffenburg.
Aus dem tiefsten Spessart.
Wirklich.
Hast du dir einen geangelt?
Ja, wir haben uns hier kennengelernt. Ich war für einen Dreh hier in Aschaffenburg.
Ja.
Und ich war hier im Hotel und der hat da gemalert. Und den habe ich mir geschnappt. Und dann soll es so sein. Ja, wir lachen, aber es ist wirklich wie so eine Love Story. Und es war auch so. Also der wollte mich auch gar nicht. Ich muss ehrlich so sagen, der hat gedacht.
Oder wie hast du ihn verzaubert?
Die
hast du einen Kaiserschmarrn gemacht?
Ja, so in der Art. Nee, der hat schon gesagt, auch Frankfurt ist für ihn schon weit. Ne? Der ist wirklich komplett mein Gegenteil. Aber schau.
Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu sehr, wir kommen ja beide aus Franken.
Dass wir nicht im Dialekt.
Ganz, wenn ich im Dialekt lande, versteht mich wirklich kein Mensch mehr. Ich glaube noch nicht mal die Antonina. Deshalb, ihr könnt uns auch gerne schreiben, sprecht mal ein bisschen
bitte
deutlicher oder so.
Langsamer, oder, das ist oft mein Problem, auch im Fernsehen.
Macht irgendwie was anders. Wir sind da sehr dankbar für, wenn
auf
ihr uns
Fall
da Hinweise gebt. Aber zurück zum Thema. Du hast dann deinen Mann Maxi kennengelernt, bist aus der Karibik zurück nach Deutschland und dann hast du hier in der Gegend wieder als Chefköchin angefangen.
Ja, Achim, so lustig ist es manchmal. Eigentlich wollte ich wirklich überhaupt gar nicht mehr zurück in die Gastro. Aber ja, gerade in der Gegend hier mit so vielen tollen Produkten, da bin ich dann doch wieder in der Küche gelandet. Ja, so ist es manchmal. Einfach, weil es auch so wichtig ist, gut zu kochen. Ja, mich hat es oft so oft gereut, wenn ich essen gegangen bin und dann sage ich, oh, jetzt habe ich wieder 100 Euro gezahlt und ich hätte es einfach 1000 Mal besser gemacht. Ja, aber nicht wegen Fine Dining oder Schickimicki, sondern einfach normale Lebensmittel gut gemacht, ja, und das ist toll.
Ja, das macht mich auch tatsächlich hier ganz glücklich in der Region. Also ich meine, ich war lange Zeit, ich bin mit 19 nach Hamburg gegangen und war eigentlich bis vor 3 Monaten, so ich werde jetzt 45, war ich in Hamburg und komme jetzt zurück und merke, was das eigentlich so, vielleicht muss man erstmal weggehen, um zu spüren, was man zu Hause oder wo die Heimat, was da eigentlich alles so ist und was für Goldschätze hier so liegen. Und das muss ich dir sagen, das habe ich auch durch dich so erfahren und durch unser Format.
Das stimmt.
Das Huschusch ins Körbchen, dass man hier so rumkommt und sieht auch mal, ja, also die Produktion, die Hersteller,
wichtig,
die Landwirte,
genau,
die, ja, also die Streuobstwiesen, die es hier irgendwie gibt und was hier alles so passiert. Und mit einfachen Mitteln einfach ein gutes Gericht, ein gutes Lebensmittel irgendwie entsteht.
Dann hast du einfach auch immer was Schönes auf dem Teller. Also ja. Ich mag einen Schnitzel genauso gern, wie wenn ich jetzt sage, okay, ich kriege irgendwie den Saibling und ich beiz den und fange da an, Stunden zu kochen. Nur will das ja keiner daheim machen. Also ich will das auch nicht zu Hause machen. Ich stelle mich ja keine 5 Stunden hin und fange an.
Naja, ich finde,
weißt du, was
so
ich meine?
Dass man einfach auch das ganze Lebensmittel verwerten kann.
Genau,
ne? Also wir
ganz wichtig.
Wie beispielsweise jetzt, wir haben die Karotte, also dass wir das Grün damit verwenden, mal ein Pesto draus oder ein Öl oder wie auch immer. Und das ist eigentlich so das Spannende. Ich bin ja hier vis-à-vis groß geworden, also das sind 15 Kilometer von hier, in der Metzgerfamilie, wenn ich mal was von mir erzählen
Ja, wollte ich gerade sagen.
Bei uns, ich bin fern der Metzgerei groß geworden. Also mögen viele jetzt irgendwie den Kopf schütteln, das war sehr prägend auch. Ich bin quasi nicht unter Met-Igeln, sondern unter Met-Elefanten. Bei uns war es immer, es gab nicht einen Schnitzel oder so, sondern es gab 3, 4, wenn mein Vater angefangen hat zu panieren, dann hat er paniert, musste alles weg. Das sah aus mit einer Kiesgrube bei uns, weil mein Vater Handy, alles, Radio, alles mit wegpaniert hat. Also bei uns gab es immer viel, viel Essen. Und das merke ich heute noch. Also bei uns war am Schnitzel oft noch die ganze Sau dran. Das waren Riesenlappen,
ja, ehrlich,
die es bei uns so gab.
Ja.
Und,
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Aber hat dich das geprägt, dass du sagst, okay, du willst irgendwas mit der Ernährung machen?
Ja, ich habe damals überlegt, was machst du? Ich war Radsportler, also ich war tatsächlich mal aktiver Sportler und bin Radrennen gefahren und habe da sehr auf meine Ernährung geachtet. Aber ich habe ja eine Metzgerausbildung auch gemacht und dann wollte ich aber studieren. Und dann habe ich überlegt, ne, Sport, das hatte ich das Gefühl, wusste schon ziemlich viel durch den Sport und wie das so funktioniert. Und aber mit der Ernährung, mich hat es immer fasziniert, was man mit Ernährung machen kann.
Was
und wenn man mal so ein, ja, wenn man ja. mal so einen Hungerast auf dem Fahrrad hatte, dass nichts mehr geht. Und wenn man merkt, was auch so eine Cola alles kann, wenn
ja,
die
krass.
Speicher leer ja. sind und wie man sich dann wieder so auftankt, als ob man an der Steckdose hängt. Mich hat das einfach immer fasziniert, dass für mich bei Ernährung Genuss auf der einen Seite, auf der anderen Seite fast wie Doping, dass man da viel mit bewirken konnte. Und das die Faszination ist auch heute noch da. Also dass man Lebensmittel auch funktional für die Gesundheit einsetzt, aber gleichzeitig auch, dass es schmeckt.
Und
das ist was
wichtig,
was ich jetzt gerade irgendwie so neu mit dir entdecke,
ja.
dass sich nicht ausschließt. Also, dass Gesundheit und Geschmack gut zusammenpasst.
Passt, ja.
Und das lerne ich auch gerade irgendwie so mit dir, weil ich werfe dir immer was zu und du machst dann einfach was draus, auf das ich selber nie gekommen wäre, weil man immer irgendwie nur so die Standards hat. Aber und das ist
das
tatsächlich
wird gut,
faszinierend.
Ja.
Und bei mir war das eine starke Prägung. Also bei uns gab es immer viel, bei meiner Oma, es gab immer irgendwie die Torte und wenn ich die nicht gegessen habe, das Stück, dann hieß es, oh Gott, Kind, was ist mit dir los? Und ich bin Figurpendler mein Leben lang. Also ich kenne alle Gewichtsphasen so und bin mal schlank, ich habe mal mehr drauf. Ich weiß also, wie das so ist. Zu allem Unglück ist ja meine Frau Verena vor jetzt 3,5 Jahren gestorben, was ja schon wahnsinnig einschneidend war und was mich auch jeden Tag beschäftigt, aber was ich vorher nie gedacht hätte. Ich rede auch ganz offen drüber, ich wäre ohne Psychopharmaka und so, würde ich heute nicht hier sitzen.
Ja,
und,
aber gut, aber das ist ja verständlich.
Wäre ihr wahrscheinlich auch gefolgt, aber jetzt weiß ich auch, was das anrichten kann. Also ich wäre auf der einen Seite ohne Psychopharmaka, wäre ich nicht mehr da, weil ich das nicht verkraftet hätte. Und auf der anderen Seite passiert körperlich da ganz viel. Ich habe auf die Ernährung trotzdem geachtet. Ich habe nicht mehr gegessen als sonst und nicht ungesünder. Aber ich habe jede Woche 3 Kilo draufgepackt. Und das ist was, wo ich vorher immer gesagt hätte als Ernährungswissenschaftler.
Das stimmt
ja,
nicht.
Wenn
ist
jemand
halt
sagt,
so.
Sind die Hormone
ja.
oder sind die Medikamente oder so, ist totaler Quatsch. Heute weiß ich das, was das so bewirken kann. Und ich sage das auch ganz offen. In mir steckt ein dicker Mann. Das hat Robbie Williams auch schon gesagt. Und
ja,
er kommt immer wieder raus.
Übertreibst du auch.
Nee. Das ist schon so. Also ich fühle mich jetzt, ich bin okay. Ich fühle mich aber mit 10, 15 Kilo weniger wohler.
Ja gut, aber das geht ja mir auch so.
Und merke also, einfach auch, ja. was Sportbewegung irgendwie
Logisch.
Alles so anrichtet. Und im positiven Sinne. Und da bin ich einfach wieder dabei und da muss ich so zurückkehren. Das ist so meine Aufgabe, dass ich das wieder mehr für mich nutze. Ne? Also es ist wie bei den Sumo-Ringern, ne? Die, wenn die, solange die sich bewegen und Sport machen, haben die keine Probleme mit metabolischem Syndrom, also Diabetes Typ 2 und so weiter. Wenn die aber aufhören, sich zu bewegen, dann wird's kritisch, weil das, ne, dann das Adiponektin ist ein Hormon. Was gebildet wird, also das, was ich damit sagen will, im Prinzip ist, Übergewicht ist nicht gleich ungesund, wenn man sich bewegt, dann ist es okay. Für die Gelenke zwar belastend und so, ne, wenn man
übergewichtig ist, viel mehr Kilo
aber, aber für den Stoffwechsel ist es okay, weil es, dieses Hormon Adiponektin das Fett in Bereiche verlagert, wo es unkritisch ist, also in die Unterhaut ist gut verteilt. Wenn man jetzt aber aufhört, sich zu bewegen, dann wird Adiponektin weniger produziert. Das ist das Hormon, was für die Fettverlagerung zuständig ist.
Eher und dann auf die geht's, Organe und
genau,
alles.
Genau, genau. Und das ist kritisch. Also, und das habe ich gemerkt, dass ich so in meiner Trauer und so, da das natürlich bei mir war das nicht so, dass ich dann übermäßig Sport gemacht habe, sondern ich war sehr in mich gekehrt und so. Und dass das schon viel anrichtet zusätzlich.
Das glaube ich schon, logisch.
Und da bin ich jetzt irgendwie wieder aus dem Weg raus und sehe das wieder mehr. Ich bewege mich mehr. Das liegt wahrscheinlich auch hier in der Umgebung. Fahr wieder Rad, also mehr schlecht als recht, wenn man das vergleicht mit früher. Ich bin bei uns in Plattenberg hochgefahren. Ich bin echt nicht von der Stelle gekommen. Ich bin so.
Ja gut, das dauert schon wieder, bis man drin
so
ist.
Stück für Stück. Genau. Und man merkt, dass der Körper, also Muskel-Alzheimer gibt's irgendwie nicht, sondern es tut am Anfang weh, aber dann kommt man auch so langsam wieder rein. Was mir heute noch schwerfällt, Thema Kühlschrank, also eigentlich wollte ich ein Foto mitbringen vom Kühlschrank, ist aber echt nicht so einfach, weil das ist mir zu peinlich. Bei meinen Eltern ist es halt einfach, kannst du erzählen als Ernährungswissenschaftler, was du willst.
Aber ich glaube, das ist einfach auch so drin. Weißt du, das ist, wenn du das immer schon so machst, wenn du sagst, okay, dein Papa, der ist Metzger, der macht es einfach, ne? Dann bleibt Fleisch einfach ein Hauptbestandteil. Drum ist es auch so wichtig, heutzutage auch ein bisschen drüber nachzudenken, wo kommt das Fleisch her, wie esse ich Fleisch, in welchen Mengen.
Absolut, also für mich ist es auch, das habe ich bei einer ZDF-Doku, die Öko-Challenge, war mal auf dem Bauernhof, also auf dem Kuhbetrieb Kläke. Und ich fand das ganz faszinierend, weil ich bin dahin und habe erst gedacht, naja, ja, es ist halt, die achten nicht auf die Tiere und na, es ist halt reines Abmelken und so,
ja, ja.
Und Milch verkaufen, das Fleisch verkaufen. Aber wie viel Herzblut da drin steckt, wie auch die an den Tieren hängen. Und wenn man den Viechern da einfach mal in die Augen schaut, das ist wirklich ein Versprechen, geht man viel achtsamer
genau.
mit dem Konsum von Fleisch um. Also das ist
auch eine Wertschätzung.
Ja, ist eine Wertschätzung. Und deshalb tut mir das dann manchmal weh. Mein Vater war jahrelang Obermeister der Metzgerinnung. Und dass da schon eher so eine Preissensibilität da ist. Also dass er schon das ist günstig. Und das
hörst du ja ständig.
Ja, das.
Aber ich höre das auch ganz oft, ne?
Aber an dem Punkt bin ich eher so. Ess doch bitte wie früher bei Oma. Mhm. Also ne, da gab es den Sonntagsbraten, da hat man auf ein gutes Stück Fleisch geachtet und so. Und unter der Woche gab es eigentlich grünbasiert. Und das ist
oder Freitag gab es mal eine Mehlspeise oder irgendwie sowas. Ja.
Das ist sowieso ein Credo, was ich total vertrete, dass man mehr isst wie früher. Das ist eigentlich für mich bei allen Ernährungstrends, die es irgendwie so gibt, eigentlich der Goldstandard. Ne? Früher hat die Leute sind aufs Feld, dann hat der Kirch die morgens ordentlich gegessen. Dann gab es nicht unterwegs irgendwie ein Starbucks oder sowas, wo man mal eingekehrt ist und hat irgendwie schnell ein Coffee to go. Das ist nämlich unser Problem, dass man da immer
man hat
so ein
ständig,
bisschen,
ja.
Du hast immer eine Insulinausschüttung, du kommst nie sozusagen, dass du die eigenen Speicher angreifst. Dann sind die rausmarschiert aufs Feld, haben hart körperlich gearbeitet. Dann hat der Kirchturm 12 Uhr, dann sind die reinmarschiert, haben ordentlich Mittag gegessen, dann sind die wieder raus.
Ja.
Dann sagt man heute, ist intermittierendes Fasten, dass man zwischen den Mahlzeiten einfach.
Aber so ist ganz normal.
Ja, und dann hat man abends um 18 Uhr, hat man das letzte Mal dann gegessen. Dann sind die morgens um 6 Uhr aufgestanden, wieder gegessen. Und auch das ist wunderbar, weil man die Nacht als Fastenphase nutzt. Und man weiß ja heute, dass 12 Stunden, da kommt man schon in die Vorzüge, ne, bessere Autophagie, also Zellrecycling und so, Verjüngung etc., dass 12 Stunden ausreichen. Also diese ganzen Trends, die man heute hat, wenn man das eher machen würde wie früher, total simpel, gibt dem Kind einfach einen neuen Namen, dann klingt es irgendwie besser und man hechtet irgendwie diesem Trend hinterher. Aber dass man es ganz einfach hält. und eher so macht wie früher. Und das sind auch ziemlich gesunde Methoden. Außerdem hat sich unser Körper über die Jahre hinweg auch angepasst. Und das steckt uns so in den Genen. Also, dass man auch mal Phasen hat, wo man keine Nahrungsaufnahme hat. Ich meine, wir rennen hier durch die Stadt. An jeder Ecke hast du irgendwie
irgendwas Kleines.
Genau, und nimmst dir was mit. Das Licht im Kühlschrank brennt immer, ist immer an. Und das ist was ich schon versuche. Also bei allem, dass man zwischen den Mahlzeiten auch mal eine Pause lässt. Also das ist das
Gefährliche auch in der Küche. Ich hatte da früher immer Probleme, weil ich mir gedacht habe, boah, ich kann gar nicht abnehmen. Ja gut, irgendwann macht es mal so Klick, diesen Moment, und denkst dir, ja klar, du isst den ganzen Tag. Du isst nicht eine Mahlzeit, sondern wirklich, du gehst in die Küche, fängst an. Du hast gar keine Zeit, um eine Pause zu machen. Und das ist wirklich fatal. Und das musst du irgendwann mal in den Kopf kommen und sagen, okay, du musst essen und nicht ständig irgendwo, oh, hier mal eine Pommes, ach, da Salat, ach, hier gibt's noch irgendwas, irgendeinen Rest, sondern wirklich Zeit für Essen. Ist wirklich so ein Moment, wo wirklich, und dann hat es bei mir auch funktioniert. Bevor die Kinder, da war ich sporty unterwegs und habe nicht viel dafür gemacht. Ne? Das war wirklich nur dieser Moment zu wissen, was muss ich tun? Gar nicht viel. Also ein bisschen auf deine Ernährung schauen und die Momente einfach, dass du sagst, okay, du isst nicht den ganzen Tag. Warum musst du auch den ganzen Tag essen? Aber da muss auch ich mich an die Nase packen und einfach sagen, okay, das ist ehrlich, das stimmt. Ich habe einfach den ganzen Tag irgendwie mal was gegessen, habe ich.
Also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer von Is, Ernährungswissen bis, wir wissen, wovon wir sprechen. Wir haben beide so unsere Geschichten auch mit der Figur und werden da das ein oder andere Mal sicher noch von erzählen, was uns da so plagt und wie wir die Wege da rausgefunden haben. Ich freue mich irre, dass wir diesen Podcast zusammen machen. Freue mich auch, dass da immer was bei rauskommt für euch, nämlich ein Rezept, das haben wir uns vorgenommen.
Auf jeden Fall.
Also, dass ihr das in den Shownotes oder euch auch downloaden könnt.
Ja.
Ein Rezept, wo wir quasi auf die Zubereitung achten, also wie die Zubereitungsschritte sind, welche Lebensmittel man nimmt. Nur ein kleines Beispiel. Bei den Tomaten ist es so, die kleinen nehmen, die Mini-Tomaten, die enthalten mehr Lycopin, wahnsinnig gesund. Und je häufiger man Tomaten zubereitet, umso gesünder werden sie auch. Und Antonina baut dann ein leckeres Rezept, was wir euch dann zur Verfügung stellen. So, das ist, ja.
Ja, würde ich sagen.
Schon das von hört unserer sich ersten
sehr gut an. Achim, die Zeit rennt ja mit
lecker
dir.
Lecker hört sich das an.
Lecker. Nächstes Mal wird super lecker, da freue ich mich jetzt schon. Und ich freue mich dann schon auf die Kommentare, wenn ihr sagt, cool, Antonina, wie einfach ging das eigentlich zum Nachkochen?
Danke dir und ja, danke euch fürs dir. Zuhören. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne, empfehlt die Folge gerne weiter, teilt es auf Instagram und Co. Wir freuen uns immer über Feedback und über Anregungen und auch über Fragen, die ihr uns stellen könnt. Und wir werden dann immer wieder in den Folgen, wenn wir eure Fragen mal aufgreifen und auch beantworten. Und ich verspreche euch diesmal, dass wir alles beantworten werden. Also wir können es wahrscheinlich nicht in so umfänglich tun und eine Lebensberatung da machen, aber zumindest auf Fachfragen werden wir immer eingehen. Und insofern macht's gut, ihr Lieben.
Macht es gut und bis zum nächsten Mal.
Is Ernährungswissen mit Biss.
Biss.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Is Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.